Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Kunst des mittelalterlichen Kochens.
Und wenn ich mittelalterliches Kochen sage, dann meine ich nicht einfach nur Fleisch über Flamme halten und fertig. Das Ganze war eine echte Wissenschaft.
Das merkt man auch heute noch auf Mittelaltermärkten. Die Besucher bleiben vor den Kochstellen stehen und sind erstmal fasziniert. Viele erwarten halt wirklich nur ein Lagerfeuer mit Spieß. Und dann sehen sie diese ganze Ausstattung.
Das ist ein guter Punkt. Wenn wir über mittelalterliche Küche reden, sprechen wir ja über einen Zeitraum von fast 1000 Jahren. Frühmittelalter, Hochmittelalter, Spätmittelalter, da hat sich enorm viel entwickelt.
Die Unterschiede zwischen den Epochen sind ja schon krass. Frühe Küchen waren wirklich spartanisch eingerichtet.
Ein zentrales Feuer mitten im Raum, der Rauch zog irgendwie durch Dachluken ab. Stell dir das mal vor, du kochst und der ganze Raum ist permanent verrußt und verqualmt. Deine Augen tränen, du hustest.
Und trotzdem war das für die meisten Menschen über Jahrhunderte der Alltag. Mit ein paar robusten Töpfen aus Ton und Holzlöffeln, mehr hatten einfache Leute oft nicht.
Aber wenn man sich dann die Küchen des Adels anschaut,
da sieht die Welt komplett anders aus. Aufwendig verzierte Metallkessel, elaborierte Bratspieße.
Die Küchenausstattung war ein direkter Spiegel des sozialen Status. Ein einfacher Bauer hatte seinen Tonkessel und war froh drum. Beim Adel hingen kunstvoll gearbeitete Bronze- oder Kupferkessel, meist innen verzinnt, über dem Feuer.
Die Materialwahl hatte ja auch praktische Gründe. Eisen galt als robust und hielt die Hitze länger, während Kupfer die Wärme gleichmäßiger verteilte. Das waren einfach Erfahrungswerte.
Das Spannende ist, diese Unterschiede zeigten sich nicht nur im Material, sondern auch in der Vielfalt. Während in einfachen Haushalten ein Kessel für alles herhalten musste, gab es in adligen Küchen spezialisierte Geräte für unterschiedliche Zubereitungsarten.
Drei Füße, verschiedene Kesselhaken, Roste zum Grillen. Eine richtige Profiküche, wenn man so will.
Und dann kam, ja, wie soll ich das nennen? So eine Art technologischer Quantensprung, könnte man sagen.
Du meinst den Kamin?
Der Kamin, genau. Das klingt erstmal unspektakulär, aber das hat die Kochpraxis komplett revolutioniert. Ab dem 12., 13. Jahrhundert verbreiten sich gemauerte Wandkamine mit gezieltem Rauchabzug, zumindest in Burgen und Klöstern. In Südeuropa teils früher, bei uns in Deutschland eher ab dem 13. Jahrhundert.
Das muss man sich mal vorstellen. Plötzlich konnte der Rauch gezielt abgeleitet werden. Du konntest endlich längere Zeit am Feuer arbeiten, ohne dass dir die Augen ausgehen.
Und was oft vergessen wird, das Feuer war jetzt an der Wand, nicht mehr in der Raummitte. Das ermöglichte völlig neue Grundrisse. Eigene Küchenräume wurden möglich, getrennt von Wohn- und Schlafbereichen.
Bei Reenactment-Veranstaltungen versuchen wir ja genau das nachzustellen. Diese unterschiedlichen Kochmethoden, die durch bessere Feuerkontrolle erst möglich wurden. Kochen, braten, rösten, manchmal alles gleichzeitig an einem großen Herdkamin.
Was wir heute völlig selbstverständlich finden, einen Herd mit Temperaturregler, verschiedene Kochzonen, das hat seine Wurzeln genau in dieser Entwicklung. Die Menschen haben ständig experimentiert und optimiert.
Und genau das macht mittelalterliche Küche so faszinierend. Es geht nicht nur ums Essen, sondern um Innovation, um sozialen Status, um den Alltag der Menschen.
In den nächsten Minuten schauen wir uns die einzelnen Utensilien genauer an. Der Kessel als Herzstück der Küche, Bratspieße und Roste, Mörser und Stößel.
Da gibt's so viel zu entdecken. Ich freue mich drauf.
Also, der Kessel. Wenn man über mittelalterliche Küche spricht, kommt man am Kessel einfach nicht vorbei. Das war wirklich das Herzstück jeder Küche.
Und die Materialauswahl war alles andere als zufällig. Da gab's Kupfer, Bronze und Eisen. Je nachdem, was sich der Haushalt leisten konnte.
Wobei man sich klar machen muss, Eisen war im Mittelalter deutlich kostbarer als heute. Nicht, weil es selten war, Erz gab's genug, sondern wegen des irrsinnigen Herstellungsaufwands.
Der Prozess dauerte 2 bis 3 Tage. Erst das Erzrösten, dann in Rennöfen bei 1100 bis 1200 Grad zu einer Eisenluppe reduzieren, wohlgemerkt nicht schmelzen, nur die Schlacke wurde flüssig, anschließend händisch ausschmieden und falten, um die Schlacke rauszukriegen. Da ging bis zu 80% Material verloren.
Bronze und Kupfer waren da einfacher zu verarbeiten. Niedrigere Schmelztemperatur, Bronze konnte man gießen, Kupfer wurde meist getrieben, also in Form gehämmert. Trotzdem, wer einen Eisenkessel besaß, der hatte was vorzuzeigen.
Und die Eigenschaften waren ja auch unterschiedlich. Für welche Zwecke nahm man was?
Und wie wir schon sagten, Eisen war robuster und hielt die Hitze länger. Ideal für...
für langes Köcheln. Und Kupfer bot dafür die bessere Wärmeverteilung.
Beim Kupfer verteilt sich die Hitze gleichmäßiger über den Boden. Wenn du präzise Temperaturkontrolle brauchst, war das ein Vorteil. Aber fürs tägliche Kochen, wo der Kessel stundenlang überm Feuer hing, war Eisen praktischer.
Was mich bei der Recherche überrascht hat, die typischen Haushaltskessel waren gar nicht so riesig. Die Größen variierten natürlich stark. Kleinere Tongraben, so 2 bis 5 Kilo vielleicht, 5 bis 15 Liter. Eisenkessel waren schwerer, 5 bis 15 Kilo, bei 10 bis 30 Litern.
Für eine Familie hat das gereicht. Die größeren Kessel, 20 Liter aufwärts, die gab es dann in Burgen oder Klöstern. Aber für den normalen Haushalt war Mobilität wichtig. Man musste den Kessel ja auch mal vom Haken nehmen können.
Apropos Haken. Die Aufhängung war auch clever gelöst. Kesselhaken mit Ösen. Höhenverstellbar an Ketten. So konnte man die Hitze regulieren. Kessel höher, weniger Hitze, tiefer, mehr Hitze.
Quasi der mittelalterliche Temperaturregler. Und dann gab es natürlich noch den Dreifuß als Alternative, besonders praktisch für Lagersituationen.
Also 3 Beine. Nicht zu verwechseln mit dem niedrigen Dreifuß für die Glut, der war nur so 10 bis 30 Zentimeter. Die waren oft zerlegbar, 50 bis 100 Zentimeter hoch. Man konnte sie einpacken, transportieren, in Minuten aufbauen. Flexibel und effizient.
Was uns zur vielleicht faszinierendsten Technik bringt, das ständige Kochen.
Das ist so eine Sache, die sich moderne Menschen kaum noch vorstellen können.
Im Prinzip hing der Kessel oft sehr lange über dem Feuer. Nicht nur kurz beim Kochen, sondern über Stunden oder Tage. Morgens war noch Suppe vom Vortag drin, da kamen neue Zutaten rein, Gemüse, Fleischreste, Knochen, Kräuter und das ging so weiter, Tag für Tag, auch wenn das Feuer nachts gedämpft wurde.
Oh, und das sparte natürlich Brennstoff. Einmal das Feuer in Gang, musste man es nicht immer neu anfachen.
Holz und Kohle waren kostbar. Ein Feuer komplett runterbrennen zu lassen und dann neu anzumachen, das war Verschwendung. Der lange köchelnde Kessel nutzte die vorhandene Glut optimal aus.
Und hygienisch war es auch sinnvoll. Die konstante Hitze hielt Bakterien in Schach, auch wenn man das damals natürlich nicht so formuliert hätte.
Die Eintöpfe wurden dadurch übrigens auch geschmacklich interessant. Tagelang ziehende Aromen, die sich vermischen. Das Ergebnis war vermutlich deutlich komplexer als unsere modernen Schnellgerichte.
Und die Feuerstelle war ja nicht einfach nur zum Kochen da. Das war wirklich das Zentrum des gesamten Hauses. Wärme, Licht, Treffpunkt.
Da hat sich das Leben um diese Feuerstelle herum abgespielt. Und gekocht wurde praktisch nebenbei, während man sich wärmte.
Und genau deshalb waren die Werkzeuge so wichtig, die das Kochen überhaupt erst ermöglicht haben. Dreifüße zum Beispiel, die konnte man direkt in die Glut stellen. Topf drauf, fertig.
Das zeigt, wie durchdacht die Werkzeuge für die Feuerkontrolle waren.
Es gab für jede Aufgabe das richtige Hilfsmittel, um die Hitze optimal zu nutzen.
Und dann gab es natürlich noch die Bratspieße. Das ist ein ganz anderes Kapitel.
Bei Reenactment-Events merkt man erst, wie aufwendig das wirklich ist. Du stehst da stundenlang und drehst diesen Spieß. Gleichmäßig. Nicht zu schnell, nicht zu langsam.
Die bestanden ja meist aus Eisen, oder?
Eisen oder Holz, je nachdem. Eisen war natürlich stabiler und konnte höhere Hitze ab. Die wurden auf sogenannten Feuerböcken platziert, mit speziellen Spießhaken, und dann hieß es drehen, drehen, drehen.
Das Fleisch hing dabei nicht direkt über der Flamme, sondern neben der Glut. Darunter stand oft eine Fettpfanne, die das abtropfende Fett auffing.
Und mit dem Fett wurde dann wieder bestrichen. Oder mit Wein. Dazu Kräuter einreiben vorher. Nee, warte. Erst mit Gewürzen und Kräutern einreiben, dann aufspießen, dann während des Bratens bestreichen.
Das Bestreichen hielt das Fleisch saftig und gab Geschmack. Aber die ganze Prozedur erforderte wirklich ständige Aufmerksamkeit. Du konntest nicht einfach weggehen.
Deswegen war das am Feuer auch oft eine Aufgabe für...
Für Küchenbedienstete oder in einfacheren Haushalten tatsächlich für Kinder. Die saßen dann stundenlang da und haben gedreht.
In größeren Adelshaushalten gab es ab dem späten Mittelalter sogar mechanische Lösungen. Gewichtsangetriebene Drehspieße, auf Französisch Tourne-Broche genannt, die am Kaminrand befestigt waren. Erste schriftliche Erwähnung, Mitte 14. Jahrhundert. Die drehten sich dann von selbst.
Das war aber schon spätes Mittelalter und wirklich nur für wohlhabende Haushalte. Die meisten Menschen haben das manuell gemacht, ihr ganzes Leben lang.
Und dann gibt's ja noch die Frage, wann nimmt man einen Spieß, wann einen Rost? Das ist gar nicht so kompliziert. Größere Fleischstücke, ganzes Huhn, Keule, Braten, die kommen auf den Spieß. Kleinere Stücke oder Gemüse auf den Rost.
Roste waren aus Eisen gefertigt, oft mit Füßen, damit man sie direkt in die Glut stellen konnte. Praktisch fürs schnelle Grillen zwischendurch.
Es ist wirklich beeindruckend, wie zeitlos dieses Grundprinzip ist. Wenn wir heute am Lagerfeuer grillen, machen wir im Prinzip dasselbe. Rost für Würstchen und Gemüse, Spieß für den großen Braten.
Die Grundprinzipien haben sich über 800 Jahre
nicht verändert. Das finde ich bemerkenswert.
Was sich geändert hat, sind die Materialien. Heute arbeiten wir mit Edelstahl statt mit geschmiedetem Eisen. Hygienischer, rostfrei, einfacher zu pflegen.
Aber die handgeschmiedeten Varianten für Reenactment sehen natürlich authentischer aus. Die haben dieses gewisse Etwas, diese Unregelmäßigkeiten im Material.
Das Handwerk dahinter ist beeindruckend. Jeder Schmied hat seine Spieße etwas anders gemacht. Manche hatten aufwendige Griffe, andere waren schlicht und funktional.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und das Drehen, das ist wirklich eine Kunst. Du musst das Gewicht des Fleisches spüren, die Hitze einschätzen, den richtigen Rhythmus finden. Das lernt man nicht an einem Tag.
Respekt vor dem Handwerk ist das richtige Stichwort. Die Menschen damals haben mit einfachen Mitteln erstaunliche Ergebnisse erzielt.
Neben den großen Geräten gab es natürlich auch die kleineren Werkzeuge, die in keiner Küche fehlen durften. Mörser und Stößel zum Beispiel.
Die waren absolut zentral für die Gewürzzubereitung. Im Mittelalter wurden Gewürze nicht fertig gemahlen verkauft wie heute. Du hast die Gans als Samen oder getrocknete Blätter bekommen und musstest sie selbst zerkleinern.
Und das bedeutete echte Arbeit. Pfefferkörner, Kümmel, Koriander, alles wurde im Mörser zerstoßen. Manche Rezepte verlangten richtig feine Pasten. Da stand man schon mal eine Weile.
Die Mörser selbst waren aus unterschiedlichen Materialien. Stein war beliebt, besonders Granit. Aber auch Holz oder Bronze kamen vor.
Und dann die Holzlöffel und Kellen. Die waren wirklich in jeder Küche zu finden, egal ob arm oder reich. Das ist übrigens ein faszinierender Aspekt.
Was genau?
dass sich der Holzlöffel seit Jahrhunderten kaum verändert hat. Der in meiner Küchenschublade sieht praktisch genauso aus wie einer aus dem 13. Jahrhundert.
Die Grundform war einfach perfekt. Langer Stiel, schöpfende Laffe, hitzebeständig. Da gab's nichts zu verbessern.
Für Reenactment werden die oft aus Buche oder Ahorn gemacht. Harte Hölzer, die nicht so schnell splittern. Weichere Hölzer wie Linde wurden
für einfachere Löffel verwendet, die schneller verschlissen. Die mussten öfter ersetzt werden, aber echte Wegwerfware gab's im Mittelalter eh kaum.
Und dann natürlich die Messer. Die waren multifunktional. Nicht nur in der Küche, sondern im gesamten Alltag.
Jeder hatte sein eigenes Messer, das er am Gürtel trug. Beim Essen wurde damit geschnitten, beim Arbeiten geritzt oder geschnitzt. Ein echtes Universalwerkzeug.
In der Küche gab es dann zusätzlich größere Hackmesser und spezielle Klingen fürs Fleisch. Aber das persönliche Essmesser blieb das wichtigste Utensil am Tisch.
Was uns zur Aufbewahrung bringt, da sah die Welt, wie soll ich sagen, sehr anders aus als heute. Die Hierarchie der Materialien war streng.
Du meinst Holz versus Keramik?
Und Zinn. Bei einfachen Leuten dominierte Holz zusammen mit einfacher, unglasierter Keramik. Schüsseln, Teller, Tonkrüge. Wer mehr Geld hatte, besaß so ab dem 13. Jahrhundert glasierte Keramik oder Zinn. Und richtig hochwertiges Zeug wie importiertes Steinzeug aus dem Rheinland, das findest du dann bei wohlhabenden Bürgern und natürlich dem Adel.
Die Holzfässer waren ja auch
essentiell für die Vorratshaltung. Getreide, Hülsenfrüchte, gesalzenes Fleisch, die wurden in unterschiedlichen Größen gefertigt, je nach Bedarf.
Und für Flüssigkeiten gab's Tonkrüge im Haushalt. Wasser, Bier, Wein. Aber zur Lagerung waren Holzfässer Standard. Und es gab auch Holz-, Leder- oder Zinngefäße, je nach Verwendung. Die Tonkrüge hielten den Inhalt kühl und waren relativ dicht.
Holzgeschirr hatte aber auch Vorteile. Es war leicht herzustellen, robust genug für den Alltag und wenn's mal runterfiel, ging's nicht kaputt wie Keramik.
Das Einzige, worauf man achten musste, die Behandlung. Rohes Holz saugt Flüssigkeit auf, wird unhygienisch. Deswegen wurde es mit Leinöl oder Bienenwachs eingerieben.
Das macht das Holz wasserabweisend und versiegelt die Poren. Eine Technik, die wir im Reenactment genauso anwenden.
Einmal pro Saison nachbehandeln reicht meist. Das Öl dringt ins Holz ein, das Wachs bildet eine Schutzschicht obendrauf. Dann hält so eine Schüssel ewig.
Es ist wirklich erstaunlich, dass sich viele dieser Alltagsgegenstände in ihrer Grundform bis heute erhalten haben. Der Holzlöffel, die Schüssel, der Mörser, alles zeitlos.
Das zeigt, dass unsere Vorfahren wussten, was funktioniert. Die haben nicht experimentiert, um zu experimentieren. Wenn etwas gut war, blieb es so.
Pragmatismus pur. Und das macht diese Gegenstände heute so authentisch, weil sie eben nicht gekünstelt historisch wirken, sondern einfach richtig. Wenn wir über mittelalterliches Kochen reden, dürfen wir einen Aspekt nicht vergessen: Hygiene und Sicherheit. Das war damals eine echte Herausforderung.
Und die Lösungen waren erstaunlich praktisch. Für die Reinigung von Kochgeschirr wurde Sand verwendet, Asche und heißes Wasser. Das klingt erstmal primitiv, aber es funktionierte.
Sand als Scheuermittel ist sogar ziemlich effektiv. Die feinen Körner entfernen angebrannte Reste, ohne das Material zu beschädigen. Und Asche hat eine leicht alkalische Wirkung, quasi ein natürliches Reinigungsmittel.
Die offene Feuerstelle war natürlich eine ständige Gefahrenquelle. Funkenflug, heiße Glut, brennbare Materialien überall. Brandschutz war lebensnotwendig.
In vielen Haushalten gab es feste Regeln. Keine losen Stoffe in Feuernähe. Wassereimer griffbereit, Kinder nur unter Aufsicht an die Feuerstelle. Das war überlebenswichtiges Alltagswissen.
Für Einsteiger ins historische Kochen heute gibt's ein paar Grundregeln,
die eigentlich jeder kennen sollte. Feuerlöscher in Reichweite, auch wenn er nicht ins Bild passt.
Lange Haare zusammenbinden, weite Ärmel vermeiden oder hochkrempeln. Und Kenne dein Feuer. Die Hitze bei offener Flamme ist anders als am Herd. Viel ungleichmäßiger, schwerer zu kontrollieren.
Bei Reenactment-Veranstaltungen gibt's oft Auflagen von den Veranstaltern. Feuerwachen, Sicherheitsabstände, manchmal sogar Brandschutzmatten unter der Feuerstelle.
Das ist der richtige Kompromiss. Authentizität im Aussehen, aber moderne Sicherheit im Hintergrund. Niemand soll sich verletzen, nur weil wir Geschichte lebendig machen wollen.
Ein besonders beeindruckender Aspekt bei der mittelalterlichen Küche ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Die Menschen damals haben nichts verschwendet.
Du meinst das ständige Kochen? Der Kessel, der oft stundenlang über dem Feuer hing?
Unter anderem, aber auch darüber hinaus. Gemüsereste kamen in den Eintopf. Knochen wurden für Brühe ausgekocht. Fett wurde aufgefangen und wiederverwendet. Nichts landete im Müll.
Das ist tatsächlich etwas, das wir heute wieder lernen könnten. Diese Kreislaufwirtschaft in der Küche. Nose-to-Tail-Kochen ist ja gerade wieder im Trend. Das haben die Menschen im Mittelalter aus Notwendigkeit praktiziert.
Und die Geräte selbst. Ein gut gepflegter Eisenkessel hielt Generationen. Das war keine Wegwerfmentalität.
Im Gegenteil. Diese Dinge wurden vererbt, repariert, weitergenutzt.
Und genau das ist der Punkt. Warum diese Beschäftigung mit historischen Kochutensilien mehr ist als nur Hobby. Es ist Kulturbewahrung.
Wenn wir auf einem Markt am Feuer stehen und kochen, dann halten wir Techniken am Leben, die sonst vergessen würden. Das ist lebendige Geschichte.
Und jeder kann damit anfangen. Man muss nicht gleich eine komplette Lagerküche aufbauen. Ein Holzlöffel, eine einfache Schüssel, vielleicht ein kleiner Dreifuß, das reicht für den Einstieg.
Mittelaltermärkte sind ein guter Startpunkt. Da kann man zuschauen, Fragen stellen, vielleicht mal selbst umrühren. Die meisten Darsteller freuen sich über Interesse.
Und wer tiefer einsteigen möchte, bei Battle Merchant gibt's nicht nur die Ausrüstung, sondern auch im Blog viele weitere Themen rund um Geschichte und historisches Handwerk.
Es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Wir hoffen, diese Episode hat euch einen guten Einblick gegeben in die faszinierende Welt der mittelalterlichen Küche.
Vom Kessel bis zum Holzlöffel. Alles Werkzeuge, die Geschichte greifbar machen. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.